Ja, heute ist freie Predigt. Wir stimmen uns im Vorfeld immer ein bisschen ab und es hat sich herauskristallisiert, dass ich es vielleicht sei sollte, der da heute redet. Am Morgen hat der Timo schon zu mir gesagt, Herr Epps, du schaust aus, wie wenn du am Berg gehst. War mir gar nicht so bewusst und auch nicht beabsichtigt, aber wenn ich den so ausschaue, dann möchte ich jetzt euch einfach mitnehmen auf eine kleine Bergtour. Machen wir doch gemeinsam eine kleine Themenwanderung. Ja, ich habe was vorbereitet. 60 Minuten, 300 Höhenmeter, ganz sachte. Vielleicht haben wir ein paar schöne Aussichtspunkte, wo wir was Schönes entdecken können. Ja, um was soll es gehen? Themenwanderung. Mein Thema heute ist Umgang mit Gottes Wort. Die Frage, warum gibt Gott denn überhaupt sein Wort? Warum gibt er uns die Bibel und vor allem, wie gehe ich dann damit um? Ja. Die Bibel, ist uns alle bewusst, ist ein ganz außergewöhnliches Buch. Sie ist Gottes Wort. Gott selber spricht zu uns. Er ist der Autor. Er hat diese Worte aufschreiben lassen. Im 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 lesen wir, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei. Zu jedem guten Werk völlig geschickt. Man sieht, Gott ist der Autor der Bibel. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Gott hat zwar viele verschiedene Menschen gebraucht, um sein Wort aufschreiben zu lassen, aber er ist der Autor. Er ist der, der hinter diesem allem steht. Alle Schrift ist von ihm eingegeben. Und in diesen Versen sieht man auch, wie Gottes Wort ist und warum Gott zu uns Menschen spricht, was sein Ziel damit ist. Wir sehen, Gottes Wort ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und das Ziel von allem ist, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt oder völlig ausgerüstet. Was bedeutet das im Einzelnen? Schauen wir uns die Punkte mal kurz an. Alle Schrift ist von Gott gegeben, und ist nützlich zur Lehre. Gottes Wort ist nützlich zur Lehre. In der Bibel finde ich Antworten auf die wesentlichen Fragen von meinem Leben. Woher komme ich? Wo gehe ich hin? Was ist der Sinn des Lebens? Durch Gottes Wort lerne ich Gott selbst kennen. Er offenbart sich darin. Er zeigt, wer er ist und wie er ist und wie er mit uns Menschen handelt. In der Bibel zeigt Gott uns seine Allmacht, seine Heiligkeit, seine Liebe, seine Geduld. Seine Eigenschaften, sein Wesen darf man kennenlernen. Und durch Gottes Wort lernen wir uns selbst kennen. Wir lernen, wie wir Menschen sind. Wir lesen in der Bibel von vielen Menschen und wie sie gehandelt haben. Und Gott schenkt uns so viele Lebensvorbilder, gute wie auch schlechte. Wir sehen Menschen, die ihr Leben Gott anvertraut haben, die mit Gott leben wollten und wie es ihnen dabei gegangen ist. Wir sehen Menschen, die ihr Leben selbst in die Hand genommen haben, sie von Gott entfernt haben, eigene Wege gegangen sind und wie es ihnen ergangen ist. Ja, alles das dürfen wir lesen, dürfen wir sehen, dürfen wir lernen von diesen Menschen. Gottes Wort ist nützlich zur Lehre. Und ich denke, in dem Vers werden diese drei Punkte noch im Detail erklärt. Gottes Wort ist nützlich zur Überführung. Ja, Gottes Wort ist nützlich, nämlich dass ich selbst erkenne, auf welchem Weg ich unterwegs bin. Gott spricht nämlich durch die Bibel ganz persönlich zu mir ganz persönlich und selbst. Und er spricht in mein Leben, er spricht in mein Herz und er zeigt mir mein sündiges Herz und mein Leben. Er überführt mich. So wie man Dieb überführt, ihn konfrontiert mit dem, was er getan hat, ihm seine Schuld vor Augen hält, sein unrechtes Handeln, so überführt Gott auch dich und mich durch sein Wort. Gott ist mein Schöpfer und er zeigt mir durch sein Wort, wie ich leben soll. Er gibt mir seine Richtlinien und Regeln und lebe ich so, dann ist es gut. Gut für mich und gut auch für die Menschen um mich herum. Jesus antwortet mal auf die Frage, was denn das größte Gebot ist, folgendermaßen. In Matthäus 22, die Verse 36 bis 40. Steht, Lehrer, welches ist das große Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ihm gleiche ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und wenn man sich mal vorstellt, wenn wir alle so leben würden, wie schön wäre das? Wie schön wäre das auf dieser Welt? Kein Streit, kein Krieg, kein Hunger, keine Armut. Aber wir Menschen leben leider meistens ganz anders. Wir Menschen leben meistens so, dass ich mich selbst mit ganzem Herzen lieb, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Ich bin ja der Mittelpunkt des Lebens, alles soll sich ja um mich drehen. Und den Nächsten lieben, das mache ich, wenn ich Lust habe oder vielleicht einen Vorteil daraus gewinne. Wir Menschen sind Egoisten, wir denken oft zuerst an uns. Für Gott oder für unsere Mitmenschen ist da meistens wenig Platz. Und interessant ist, auch wenn ich selber in mein Leben zurückblicke, man ist ja ziemlich blind in dieser Hinsicht. Man sieht es ja gar nicht so. Man lebt halt so dahin und das ist einem gar nicht so bewusst. Aber wenn ich dann beginne und Gottes Wort lese, dann erkenne ich plötzlich, was denn für Gott eigentlich wichtig ist. Was er denn ausgedacht hat. Er schenkt mir seinen Maßstab, hält ihn mir vor Augen. Und wenn ich dann ehrlich bin, ja, dann erkenne ich, dass ich da ganz anders denke, rede und lebe, wie Gott es mir in seinem Wort sagt. Gott überführt mich. Gott hält mir den überzeugenden Beweis vor Augen, dass ich ein Sünder bin. Und dann muss ich erkennen, eigentlich habe ich mein Lebensziel damit verfehlt. Ich habe den Sinn meines Lebens verfehlt. Ich sollte ja eigentlich Gott lieben, mit meinem ganzen Sein und den Nächsten wie mich selbst. Aber dieses Ziel habe ich verfehlt. Das Urteil, das gerechte Urteil lautet schuldig. Und die Folge ist, dass ich natürlich auch die Strafe verdient habe. Und auch das sagt mir Gott in seinem Wort. Das ist der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott. Gott zeigt mir das alles. Er zeigt mir in seinem Wort, woher ich komme und auch wohin ich gehe. Er zeigt mir, was nach diesem leiblichen Tod kommt. Das ist der ewige Tod. Und das ist hart und es schmerzt. Und man wehrt sich sehr dagegen. Man möchte es gar nicht so annehmen, so akzeptieren, weil man in den eigenen Augen ja eigentlich ganz gut ist. Aber wenn man wirklich ehrlich ist und Gottes Maßstab auf sich anwendet, dann sieht man, dass man Sünder ist. Gott überführt durch sein Wort. Und eigentlich, auch wenn es schmerzt, ist das sehr, sehr gut. Weil wenn man das Problem erkennt, dann ist das der erste Schritt in Richtung Lösung. Wenn man die Krankheit erkennt, dann ist es der erste Schritt zur Heilung. Und Gott bleibt an dieser Stelle auch nicht stehen. Er hält mir nicht einfach den Spiegel vor und sagt, so, das war's, schau, du bist der Sünder, fertig, du kommst nicht in den Himmel, niemals. Nein, Gott zeigt nicht nur das Problem, sondern er gibt auch die Lösung. Und die Lösung liegt nicht im Mensch oder in irgendeiner Sache, die Lösung liegt in Gott selbst. Er ist es. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist die Lösung von diesem ganzen Problem und diesem Dilemma. Kein Mensch kann durch eigene Anstrengung vor Gott gerecht werden. Kein Mensch kann durch Werke vor Gott irgendwie gerecht werden, sondern nur Jesus hat durch sein Kreuzestod eine Gerechtigkeit erkämpft, die er jedem schenkt, der sich im Vertrauen an ihn wendet. Nur durch den Glauben an Jesus Christus kann ein Mensch vor Gott gerecht werden. Im Brief an die Römer, in Kapitel 3, Verse 21 bis 26, lesen wir von diesem Wunder. Dort steht, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerechtfertigt durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Man sieht in dieser Stelle, in diesen Versen sehr schön und sehr kompakt, alle haben gesündigt. Alle Menschen verfehlen das Ziel. Niemand, kommt von sich behaupten, erlebt ein Leben, das vor Gott gerecht wäre. Aber Jesus Christus hat durch sein Kreuzestod den Weg der Vergebung und Erlösung eröffnet. Und so kann dieses Wunder passieren, dass der gerechte Gott jeden rechtfertigt, der an Jesus und an sein Werk glaubt. Das Sühneopfer Christi wird für denjenigen wirksam, der an das stellvertretende Opfer Jesu Christi glaubt, der es im Glauben für sich persönlich annimmt, der erkennt, dass Jesus für meine persönlichen Sünden gestorben ist. Und rechtfertigen ist ein interessanter Begriff, das heißt, es ist ein Akt Gottes. Gott spricht gerecht. Er spricht diesen Mensch, der diesen Schritt tut und sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, den erklärt er für gerecht. In seinen Augen ist dieser Mensch gerecht. Es ist nicht die eigene Gerechtigkeit, es ist die Gerechtigkeit Jesu. Gott spricht jeden Menschen gerecht, der eben an Jesus Christus und sein Werk glaubt und es persönlich auf sich bezieht, der seine Schuld erkennt und diese Schuld vor Gott und Jesus bekennt und Jesus um Vergebung seiner Sünden bittet. Gottes Wort überführt. Und das führt uns zum nächsten Punkt, nämlich Gottes Wort ist nützlich zur Zurechtweisung. Und hier wird das ausgedrückt, was wir gerade betrachtet haben. Gottes Wort ist nützlich zur Zurechtweisung. Was heißt das, zurechtweisen? Das heißt, jemand wieder auf den rechten Weg weisen, in die richtige Richtung weisen, jemanden korrigieren. Das Wörterbuch sagt mir, dass das griechische Wort an dieser Stelle wörtlich bedeutet, etwas wieder aufrecht machen. Im übertragenen Sinn ist die Wortbedeutung Wiederherstellung. Das ist die Restauration, die Korrektur, die hier passiert. Gott macht es durch sein Wort. Wenn ich das Erlösungswerk von Jesus Christus für mich persönlich annehme und Jesus mein Leben schenke, dass er Herr und König in meinem Leben ist, dann ist meine Beziehung zu Gott wieder hergestellt. Das, was vorher durch meinen Eigensinn, durch meine Rebellion gegen Gott kaputt war, wird durch Jesus Christus wiederhergestellt. Und meine Lebensrichtung wird korrigiert. Nicht mehr weiter weg von Gott, sondern ein Leben mit Gott und für Gott. Gott gebraucht sein Wort, um mir die richtige Richtung zu zeigen, um mich zurechtzuweisen, damit ich das Ziel meines Lebens eben nicht verfehle. Er zeigt mir in seinem Wort, wie dieses neue Leben mit Jesus aussieht. Und so beginnt ein neues Leben, ein Leben mit einer neuen Ausrichtung, nämlich der Ausrichtung auf Gott hin. Nach diesem Schritt befindet man sich noch ganz am Anfang dieses Weges, ganz klar. Aber das Wichtigste ist doch schon passiert. Die Sünde, die zwischen mir und Gott stand, habe ich durch Gottes Wirken erkennen dürfen und sie vor Gott und Jesus bekannt. Und damit ist sie aus dem Weg geräumt. Durch Jesus Christus darf ich Vergebung haben. Die Beziehung mit Gott ist in Ordnung. Und meine Lebensausrichtung ist korrigiert. Wenn ich nun gehe, dann gehe ich in die richtige Richtung. Ich will ein Leben mit Gott und für Gott leben. Und dann kommt der dritte Teil von unserem Vers. Gottes Wort ist nützlich zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. So, die Richtung stimmt, ich gehe los. Aber damit ich immer wieder auch die Richtung überprüfen kann, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin, gebraucht Gott auch wiederum sein Wort. Er möchte mich erziehen, unterweisen in einem Leben des Gerechtes vor ihm. Im Psalm 119, Vers 105 steht, dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und Licht für meinen Pfad. Gottes Wort ist die Leuchte und das Licht, das mir den rechten Weg zeigt. Gottes Wort zeigt mir, wie ich leben soll. Gottes Wort zeigt mir die Gefahren, die auf dem Weg lauern, Stolpersteine, falsche Abzweigungen und so weiter. Gott zeigt mir, wo ich aufpassen muss, was ich meiden muss, aber auch, was ich tun soll. Er benutzt sein Wort, um mich auf rechten Weg zu führen. Gott will mich erziehen, ich soll ein gerechtes Leben leben. Und die Bibel ist voller Anweisungen, die mir sagen, wie so ein gerechtes Leben ausschaut. Und Gott benutzt also sein Wort, um mir zu zeigen, dass ich in der falschen Richtung unterwegs bin, um mich zu korrigieren, in die richtige Richtung zu weisen, um mich dann auf dem richtigen Weg zu leiten. Das macht er einmal und nicht nur einmal, sondern immer wieder. Weil wenn wir auf dem Weg sind, dann kommt es immer wieder vor, dass wir irgendwo ein bisschen abbiegen, dann korrigiert er uns wieder. Und dazu gebraucht er immer sein Wort. Und was ist das Ziel von dem Ganzen, von seinem Reden zu dir und zu mir? Das sehen wir am Ende von 2. Timotheus 3, Verse 16 bis 17. Es ist das Ziel, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt, völlig ausgerüstet. Gottes Ziel mit mir ist, dass ich vollkommen werde. Vollkommen heißt, dass ich einfach allen Anforderungen gewachsen bin. Dass ich mündig bin, kräftig bin, dass ich wachse in seinem Wort, damit ich den Anforderungen des Lebens eben gewachsen bin. Wie gesagt, ich muss wissen, wo die Stolpersteine liegen, wo die Gefahren sind. Ich muss wissen, was mich stärkt und was mich schwächt. Und all das zeigt Gott mir durch sein Wort. Sein Ziel ist, dass ich allen Anforderungen gewachsen bin. Er will, dass ich reif und erfahren werde. Gott will, dass ich zugerüstet bin mit dem Ziel, dass ich zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet bin. Gottes Ziel ist also, dass ich ein neues, ein verändertes Leben lebe. Ein Leben mit ihm und für ihn. Dieses Leben soll sich in meinem Alltag zeigen. Gute Werke sollen dieses Leben prägen, aber nicht Werke, die ich mache, um irgendwie gerecht zu werden vor Gott. Das geht nicht, das haben wir schon gesehen. Sondern ich will Gutes tun aus Dankbarkeit gegenüber dem Herrn Jesus, aus Freude, aus der Beziehung mit ihm. Seine Liebe zu mir soll sich in meinen Werken zeigen, soll sichtbar werden. Ich will das tun, was gut ist in Gottes Augen, und das kann ich aber nur, wenn ich weiß, was in Gottes Augen gut ist. Na, das sagt Gott mir in seinem Wort. Er unterweist mich, er erzieht mich. Ganz grundsätzlich, die großen Linien, die kennen wir. Es ist dieses Doppelgebot der Liebe, das wir schon gelesen haben. Ich soll Gott lieben mit meinem ganzen Sein und meinen Nächsten wie mich selbst. Das ist so die große, ganz grundsätzliche Richtung. Ich soll meine Liebesbeziehung zu Gott pflegen und meine praktische Liebe zu meinem Nächsten üben. Aber Gott zeigt durch die ganze Bibel hindurch, was gut ist in seine Augen. Er gibt mir, wie gesagt, viele Beispiele, Lebensbilder, positive wie negative. Und er gibt mir ganz viele Anweisungen, ganz klar, was ich tun sollte. Also Gott spricht zu uns. Er schenkt uns die Bibel, um zu dir und zu mir zu sprechen. Sein Ziel ist, dass wir ein neues Leben leben, in dem dieses Doppelgebot der Liebe sichtbar wird. Liebe zu Gott und Liebe zu meinen Mitmenschen. Sein Ziel für uns ist, dass wir unser Lebensziel eben nicht verfehlen, sondern es erfüllen und ein Leben führen, das ihn ehrt. Und dieser Segen ist auch für die Menschen um uns herum. Und durch sein Wort gibt er uns alles, was wir dafür wissen müssen. Die Frage ist jetzt, wie gehe ich mit seinem Wort denn eigentlich um? Wie mache ich das Ganze praktisch? Sein Wort ist ein dickes Buch, viele Seiten, aber wie geht es ganz praktisch? Es gibt viele verschiedene Methoden. Ich möchte euch heute ein paar Methoden zeigen, die in meinen Augen hilfreich und sinnvoll sind, die mir selbst helfen auf diesem Weg. Man kann es an 5 Punkte festmachen, an die 5 Finger einer Hand. Es sollte also darum gehen, um das Hören auf Gottes Wort, das Lesen von Gottes Wort, das Studieren von Gottes Wort, das Auswendiglernen von Gottes Wort und das Nachsinnen. Wie gesagt, als Gedankenstütze kann man es an die 5 Finger abzählen, dass man das immer wieder vor Augen ist. Der erste Punkt ist das Hören von Gottes Wort. Hören bedeutet so viel wie, ich höre anderen zu, was er über Gottes Wort sagt. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ja? Wir treffen uns sonntags, hören die Predigt. Wir treffen uns unter der Woche im Hauskreis, hören dem zu, der durch den Abend leitet. Wir sind auf Gemeindefreizeit, hören dem Redner zu. Wir sind auf Vorträge, hören den Redner zu. Oder ich finde im Internet Vorträge, die ich mir gern anhöre. Oder auch wenn ich ein Buch kaufe, ist eigentlich dasselbe. Ich höre dann den Gedanken dieses Autors zu. Alles dies ist Hören, Hören auf Gottes Wort. Und das Hören auf Gottes Wort ist sehr wichtig. In der Bibel sehen wir, dass Gott seiner Gemeinde Lehrer und Prediger schenkt. Gott rüstet Männer aus, damit sie die Kinder Gottes durch sein Wort lehren. In Epheser 4, die Verse 11 bis 16, lesen wir darüber. Dort steht, also da geht es um Christus, und er hat die einen gegeben als Apostel und die anderen als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die durch die Betrügerei der Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum, sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe. Lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus, aus dem der ganze Leib wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung, nach der Wirksamkeit in dem Maß jedes einzelnen Teiles für sich das Wachstum des Lebens bewirkt, das Wachstum des Leibes bewirkt, zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Christus hat seine Gemeinde ausgerüstet, er gibt verschiedene Gaben und sein Ziel ist, dass die Heiligen für das Werk des Dienstes vollendet werden, also völlig ausgerüstet werden. Das Ziel ist, dass der Leib des Christus die Gemeinde auferbaut wird. Das Ziel ist, dass wir nicht mehr Unmündige sind, die schnell hin und her geworfen werden von verschiedenen Lehren, sondern dass wir fest im Glauben stehen. Das Ziel ist, dass wir die Wahrheit festhalten und hinwachsen zu Jesus Christus. Gott rüstet seine Gemeinde aus. Und kein einzelner Mensch ist wohl in der Lage, den gesamten Ratschluss Gottes, sich selbst zu erarbeiten, zu erfassen. Jeder ist doch aufgrund seiner zeitlichen Begrenzung schon angewiesen auf die gute Belehrung von anderen. Und Gott gibt Belehrung. Er befähigt Männer, damit sein Leib erbaut wird. Wie sehr können wir eben profitieren von den Gedanken, die sich ein anderer in viele Stunden Studium und Gebet über gewisse Bibelstellen, Bücher, Zusammenhänge gemacht hat, die er sich erarbeitet hat. Wir können alle sehr davon profitieren und lernen. Entscheidend wichtig an dieser Stelle ist, dass man schon auch genau prüft, wem man denn da zuhört. Ja. Vor allem, wem höre ich im Internet zu, wessen Bücher lese ich? Ich soll schon genau prüfen, von wem ich mich da belehren lasse. Ja, wie kann man das prüfen, wie kann man das feststellen? Ich denke, in der örtlichen Gemeinde ist es nur am einfachsten. Da sind die Predigtbrüder greifbar. Da kann ich hingehen danach und sagen, boah, wie war das? Das habe ich nicht verstanden, wie hast du das gemeint? Das klingt komisch. Da kann man miteinander reden, Lehrfragen klären. Ich kann auch in das Leben reinschauen von diesen Männern. Wie lebt er denn? Lebt er so, wie er das, was er predigt? Wie ist er denn im Alltag? Wie verhält er sich in seiner Familie? Sehe ich Früchte des Geistes in seinem Leben? Das heißt also, in der örtlichen Gemeinde ist es nur am allereinfachsten, denke ich. Schwieriger wird es dann schon mit Predigern und Lehrern, die man eben nicht persönlich kennt. Es gibt eben viele, viele gute Vorträge im Internet und auch sehr viele gute Bücher. Aber es gibt auch vieles, was zunächst gut klingt, gut scheint, sich gut anhört, im Kern aber gefährlich ist. Das heißt, wir sollten alle aufpassen, wem wir denn unser Ohr leihen, auf wen wir denn hören. Grundsätzlich denke ich, ist es gut, wenn ich mich mit Geschwistern, die ich schätze, einfach im Kontakt, im Gespräch bin. Ich tausche mich über das aus, was ich so höre. Und im Gespräch kann man sich da gegenseitig helfen. Was begeistert mich in dem Vortrag? Was fasziniert mich in dem Buch? Was habe ich erkannt? Was hat mir geholfen? Und wenn ich darüber mit anderen sprich, dann merkt man, wird hoffentlich offenbar, wenn da irgendwo vielleicht eine Fehlentwicklung ist, wenn da ein Prediger ist, der in eine falsche Richtung zieht, wirkt, Schwerpunkte setzt, die vielleicht nicht gesund sind. Also, so können wir uns gegenseitig helfen, dass wir einen gesunden und geraden Weg gehen. Beim Hören auf Gottes Wort gibt es aber noch eine weitere entscheidende Sache. Es ist nämlich die Verantwortung des Hörers. Der Herr Jesus sagt bei seinen Reden oft, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, und ich denke, es ist klar, die Zuhörer, die der Herr Jesus da gehabt hat, die haben alle Ohren gehabt, natürlich. Sie haben alle diese akustischen Wellen empfangen. Aber was meint Jesus? Ich denke, Jesus möchte an der Stelle betonen, dass es einfach nicht nur darum geht, einfach nur die Worte zu hören, sondern es geht um den Sinn, um die Bedeutung von dem Gesagten. Und Jesus ermahnt auch uns mit diesen Worten. Wir sollen hören, nicht nur akustisch, sondern mit unseren Herzen. Ja, sollen nicht nur diese Wellen ankommen bei uns und irgendwelche Signale im Gehirn auslösen, sondern wir sollen mit dem Herz dabei sein, wenn wir hören. Und ich kenne es von mir selber, Geschwister. Ich hebe mir jetzt nicht irgendwie hoch. Wie schnell geht das? Man sitzt in der Predigt, ach, und die Gedanken schweifen ab. Was heute wohl Mittag gibt? Ich merke schon so ein Gefühl im Bauch. Ah, und heute Nachmittag, so schön's wieder. Super, dann mache ich doch eine kleine Runde dann. Es geht so schnell. Aber passen wir doch auf, weil es ist immer eine Chance vertan. Wir sitzen es ohnehin da. Dann nutzen wir doch die Zeit und hören wir gut zu, was da vorne der Mann redet. Das sage ich mir, die Kinder auch immer in der Schule. Du sitzt doch eh in der Schule. Nutz doch die Zeit und hör mal das an. Bevor du dann daheim sitzt, dann musst du es aus den Büchern rauslernen. Ja, nutz mal die Zeit. Mag sein, dass dieser Prediger nicht der wortgewandte Rhetoriker ist, der dich mit seinem Vortrag fesselt. Aber um das geht es eigentlich auch gar nicht. Die Predigt ist nicht dazu da, dass ich irgendwie Unterhaltung habe, sondern Gottes Ziel ist, dass er zu meinem Herzen spricht. Ich soll nicht unterhalten, sondern unterwiesen werden. Es geht nicht darum, dass mein Intellekt irgendwie massiert wird, meine Gefühle beflügelt werden, sondern ich soll durch das Gehörte geistlich wachsen. Das ist doch Gottes Ziel, ausgerüstet zu werden, ein Leben zu leben, das Gott ehrt. Und oft habe ich selber festgestellt, sind es die leisen Töne von einem Prediger, der eben nicht so wortgewandt ist, wo man genau hinhören muss, die Gott dann benutzt, um mein Herz zu treffen. Und dann war es gut. Aber auch das kenne ich viel zu oft, schauen auf das Äußere, die schwachen Worte, das stümperhafte Auftreten, die komische Stimme und alles. Und dann habe ich schon wieder eine Chance vertan, dass Gott zu mir sprechen möchte. Und dann gibt es noch eine weitere Gefahr, ich habe sie einfach die KWL-Falle genannt. Das heißt, oft denke ich innerlich, oh, kenne ich schon, weiß ich schon, langweilig. Und bin weg, gedanklich. Ja? Und auch da habe ich schon wieder eine Chance verpasst. Hör doch einfach mal zu. Vielleicht hat er einen neuen Aspekt. Bist du wirklich sicher, dass du das alles schon kennst? In der Tiefe, im Zusammenhang, in dem Aspekt, den er gerade beleuchtet? Auch in dieser Weise. Hör mal zu. Ich bin überzeugt, dass Gott durch jeden, der sich ehrlich und demütig im Gebet vorbereitet, sprechen kann. Zu dir und zu mir. Und ich für mich selber habe gemerkt, es ist gut und wichtig, dass ich im Stillen vor der Predigt und während der Predigt bete und sage, Jesus, sprich du zu mir. Lass mich erkennen, was du jetzt für mich vorbereitet hast. Durch diesen Prediger, durch diese Worte. Und wie gesagt, manchmal ist es nur ein Nebensatz. Aber wenn der unser Herz trifft, dann hat Gott sein Ziel erreicht. Was hilft, um das Gehörte besser festzuhalten? Ich für mich persönlich habe gemerkt, ich bin irgendwie so vergesslich, ich habe das oft schon beim Mittagstisch und spätestens am nächsten Tag schon wieder halb vergessen. Notizen helfen mir, mein Notizblock. Kerngedanke aufgeschrieben, ein Vers, der mir wichtig geworden ist, der Gedankenfluss notiert. Das hilft mir, dass ich später nochmal drüber nachdenken kann, dass ich mir das in Erinnerung rufen kann, dass ich dafür beten kann, Was spricht mich an? Eine Aufforderung, eine Ermahnung? Ich schreibe es mir auf, damit es nicht so schnell wieder weg ist. Ziel ist ja, wie gesagt, ich soll ein Stück mehr ausgerüstet werden. Das Gehörte soll ich in meinem Leben anwenden. Das war Punkt 1, hören. Hören auf Gottes Wort. Punkt 2 ist lesen. So schön und so gut und wichtig wie es ist, den Gedanken anderen zu folgen, so kostbar und so voller Freude ist es, selbst in Gottes Wort zu lesen. Ich hoffe und denke, ihr alle habt das erlebt. Diese Bibel zu lesen, im Stillen ruhig zu werden vor Gott und dann zu merken, wow Gott, du sprichst in mein Leben, in meine Situation. Du hast Antworten auf die Dinge, die mich gerade umtreiben. Du hältst dann Frieden bereit für mein Herz, das gerade unruhig ist. Das ist doch wahre und große Freude. Man sitzt zu Füßen von diesem wunderbaren Gott, zu Füßen dieses Herrn und Heilands und hört auf ihn. Ich erfahre seine Gemeinschaft, seine Ermutigung, seine Lehre, seine Selbstoffenbarung an mich. Von Mose liest nur interessanten Vers, 2. Mose 33, Vers 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Gut, dieses Vorrecht, dass Gott mit mir von Angesicht zu Angesicht spricht, das haben wir nicht. Aber Gott spricht auch zu dir und zu mir durch sein Wort. Wenn ich die Bibel lese, dann spricht Gott. Beim Lesen von Gottes Wort geht es darum, dass man den großen Überblick bekommt, den Gesamtüberblick über das Wort Gottes. Die Bibel in 1 oder 2 Jahren durchzulesen komplett ist möglich. Und auch wenn man dann vieles nicht so im Detail versteht, erkennt man doch die großen Linien, die Gott zeichnet durch sein Wort. Man erkennt seinen Heilsplan, sein Wirken. Man lernt, wie Gott ist und wie der Mensch ist. Man sieht, wie sie die einzelnen Bücher so genial und wunderschön zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Ich habe mal gehört, das ist ein Vergleich, es ist wie wenn du mit dem Flugzeug fliegst. Du fliegst über die Landschaft und staunst, wie wunderschön ist das, wie das alles so zusammenpasst. Und du siehst rund, schaust rund und siehst, boah, was für wunderschöne Bucht. Da möchte ich jetzt eigentlich länger bleiben. Ah, die Reise geht schon weiter. Boah, was für ein toller Berg da hinten. Es ist gut. Schreib dir das auf und komm später wieder mit mehr Zeit. Und schau dir diese Bucht an, schau dir diesen Berg an. Aber wenn man liest, liest fortlaufend durch die Bibel, die ganze Schrift dient uns zum Besten. Auch die Stellen, wo wir uns gar nicht recht vorstellen können, was bedeutet das für mein persönliches Leben. Eine große Hilfe, habe ich gemerkt, beim Lesen in Gottes Wort sind Bibellesepläne, mit denen, die einfach durch ein Jahr, durch zwei, durch drei oder vier Jahre durch die Bibel leiten und führen. Es ist ein Ansporn, dass man den Abschnitt liest, das Hackerl macht, man sieht, wie das Blatt sich füllt. Es ist gut, den Überblick nicht zu verlieren. Und nicht immer nur dies zu lesen, was man ohnehin gern liest und immer wieder liest, sondern alles mal zu lesen. Es gibt Bibellesepläne, die chronologisch durch die Bibel führen, ist auch sehr spannend. Gibt es wunderbare Dinge. Ja, wie liest man Gottes Wort denn ganz praktisch? Auch dazu ein paar kleine Tipps, die mir sehr geholfen haben. Es gibt diese Punkte, und sie sind gut, finde ich. Das ist wichtig. Es geht darum, dass du zuerst betest, dann liest, dann nachdenkst, dann Gott antwortest und dann das tust, was du erkannt hast. Dafür ist Gottes Wort gegeben. Ja? Es geht um das Bitten. Sind wir uns bewusst, wenn ich Gottes Wort lese, ich brauche Gott, dass ich das überhaupt verstehe? Sonst bleiben es Worte. Und den Sinn werde ich sonst nicht verstehen. Das heißt, ich wende mich bewusst zu Gott, danke ihm für sein Wort und bitte ihn, dass er mich durchleitet, dass er zu mir spricht, dass ich verstehen darf, was er mir sagen möchte. Dann lese ich fortlaufend in meiner Bibel und denke drüber nach. Und dabei ist es hilfreich, wenn man auch so ein gewisses Anstreichsystem hat, mit Farben arbeitet. Habe ich gemerkt, sehr, sehr hilfreich. Das ist ein kleiner Vorschlag. Die Farben gehen mir nicht sehr gut, aber ich erkläre euch die Farben nochmal. Ich finde diesen Vorschlag sehr gut, der ist sehr einfach, aber in meinen Augen sehr gut. Ich markiere alles, was mit Gott zu tun hat, wo beschrieben ist, wie er ist, sein Name, wie er handelt, mit Gelb. Also für Gott, für Jesus, für den Heiligen Geist. Die oberste Farbe ist Gelb, genau. Dann alles, wo ich was lese, wo ein positives Beispiel ist, ein Vorbild ist, markiere ich mit Grün. Das ist hilfreich. Im Alten Testament findet man viele Stellen, wo Menschen vorbildlich handeln. Das kann man grün markieren, auch im Neuen Testament. Dann grau oder braun markiere ich die Stellen, die ein negatives Vorbild sind, die schlecht sind. Das ist IQ, Achtung, das ist was, was nicht gut ist. Rot markiere ich die Dinge, wo ein klarer Befehl steht, eine klare Aufforderung oder eine klare Warnung. Und mit Blau markiere ich Stellen, wo Gott eine Verheißung, ein Versprechen gibt. Orange nehme ich dann für Stellen, die mir einfach ins Auge springen, die mir einfach total wichtig sind. Die mich freuen, die ich in der Weise nicht vergessen möchte, die markiere ich orange. Und rosa, habe ich gemerkt, ist für mich ganz praktisch. Mit rosa markiere ich Orte, Namen, Zeitpunkte. Das ist oft im Alten Testament hilfreich. Wer spricht mit wem, wer kämpft gegen wen, wo sind sie gerade unterwegs, was für Zeitpunkt ist. Da kriegt man dann wieder mal einen Überblick, wenn man nochmal drüber schaut. Die Buchhandlung Bühne, leseplatz.de, hat ein Lesezeichen rausgegeben mit genau diesem System, mit diesen Farben. Finde ich sehr praktisch, legt man sich in die Bibel, hat es immer bei der Hand, ist nochmal kurz erklärt. Wer das möchte, hinten auf dem Tisch liegen noch genügend Exemplare, nehmt es einfach mit. Also, das alles hilft mir, dass ich einfach das Wesentliche sehe im Text. Und ich finde, das Wesentliche ist einfach, wie ist Gott? Wie wirkt er? Wie offenbart er sich? Und was sagt er zu mir? Wie spricht er zu mir? Wo fordert er mich heraus? Wo fordert er mich auf? Das ist ein kleines Bild aus meiner Bibel, aus dem Philipperbrief. Man sieht die Aufforderungen eben, seid zusammen meine Nachahmer, Brüder, oder steht fest im Herrn, Geliebte, freut euch in dem Herrn. Das sticht mir sofort ins Auge, hey, da bin ich gefordert. Und zwischendrin sehe ich aber immer auch, wie Gott ist. Ja? Es ist der Gott des Friedens. Wir sehen, dass der Herr Jesus es ist, der den Leib der Niedrigkeit umgestalten wird. Da wirkt er, da handelt er. Blauer Strich an der Seite, haben wir gedacht, wow, das ist ja ein Versprechen, das ist eine Verheißung. Wie schön ist das. Und dann in der rechten Spalte noch, im Vers 13, finde ich super schön. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt, habe ich orange gemacht. Und dann drunter ein paar Namen, Philippa, Thessalonich, Epaphroditus, Evodia, Syntyche. Oben die Feinde des Kreuzes, diese Dinge habe ich mir angestrichen. Und die helfen mir, dass ich den Textzusammenhang verstehe besser und erkenne und einfach auch immer lerne, wie ist Gott, wie wirkt er, wie zeigt er sich und wo liegt auch meine Verantwortung im Ganzen, wo werde ich denn ganz konkret aufgefordert? Seid um nichts besorgt. Puh, das spricht zu mir, das sagt Gott zu mir. Was bin ich, ein Mensch, der sich ständig Sorgen macht? Hin und her wälzt alles. Gott sagt, sei doch nicht besorgt. Bring es im Gebet und flehen vor mich. Das sind dann Dinge, die kann ich üben in der Woche. Also man merkt, das Ganze ist zeitlich intensiv. Es kommt jetzt darauf an, wie schnell möchte man durch die Bibel, in welchem Zeitraum. Muss man überlegen, schafft man es nicht. Auf alle Fälle da die anstreichen, alles was mit Gott, Jesus, Heiligen Geist zu tun hat. Und diese klaren Aufforderungen, die finde ich für mich persönlich einfach sehr, sehr hilfreich. Und ganz wichtig auch an dieser Stelle wieder, ein kleines Notizbuch zur Seite. Der Vers, der mich freut, schreibe ich da rein. Den Gedankengang schreibe ich da auf. Alles das, was ich festhalten möchte, damit es nicht in der nächsten Stunde vielleicht schon wieder vergessen ist. Also ich bete vorher, dann lese ich, denke ich, streiche die Dinge an und dann bete ich, dann antworte ich Gott. Und wie gesagt, alles, was dann gäbe ist, schaue ich mir nochmal an und sage, wow, Herr, wie groß bist du? Du bist der Gott des Friedens. Du bist der, der mein Leib der Niedrigkeit mal irgendwie wegtut und du schenkst mein Leib der Herrlichkeit. Wie klasse ist das? Es führt mich in die Anbetung. Und aber auch in die Bitten. War ich sick, dass ich mich nicht so sorgen soll. Bitte helf mir da in der Woche, dass mir das doch besser gelingt. Vielleicht kommen mir andere Menschen im Sinn, auch für die bete und danke ihm. Und dann geht es in mein Leben. Und dann geht es darum, dass ich das mache, was ich erkannt habe. Sehr einfach, aber hilfreich und sehr schön. Gehen wir zum nächsten Punkt. Es geht auch ums Studieren. Die dritte Methode beim Umgang mit Gottes Wort ist das Bibelstudium. Wie gesagt, das Lesen vermittelt eher die Breite. Man gewinnt den Überblick. Man entdeckt so manche Bucht, so manchen Berg, in Anführungsstrichen, den man dann genau untersuchen möchte. Und dafür sollte man sich gesondert Zeit nehmen in der Woche. Und diese Stellen mal gesondert anschauen. Mit Ruhe, Eifer, Konzentration. Man kann den Text intensiver studieren, intensiver markieren. Man kann diese Bibelstellen im Licht von anderen Bibelstellen betrachten. Man stellt verschiedene Fragen an den Text. Zum Beispiel bei den Briefen im Neuen Testament ist es immer gut, wer ist denn da der Sender? An wen ist es denn geschrieben? Was ist denn eigentlich der Anlass für diesen Brief? Warum wäre er denn geschrieben? Und was ist denn das Ziel, das der Schreiber damit verfolgt? Der Schreibzweck? Wie ist denn der Brief aufgebaut? Wie ist die Argumentation? Dass man sich doch mal einen Überblick verschafft, das studiert. Jetzt ist die Sache, vielleicht sagst du jetzt, jawohl, ganz genau, das überlasse ich mir lieber die Gelehrten. Studieren klingt schon so komisch, anstrengend. Nein, aber ich denke, es ist wirklich wichtig für uns alle, dass wir uns Zeit nehmen und Stellen einmal genauer anschauen. Jeder, denke ich mal, sollte Gottes Wort studieren. Nicht mit derselben Intensität, mit derselben Tiefe, wie vielleicht andere, die dann auch darüber predigen und lehren. Aber einfach für dich selbst. Und im Grunde ist es ja auch nicht schwer. Es geht einfach darum, diesen Text zu erfassen, zu verstehen, auf sich anzuwenden und dann zu tun. Ja. Man kann sich vielleicht diese Abkürzung merken, EVA. Es geht einfach ums Erfassen, ums Verstehen, ums Anwenden. Ich muss den Text erstmal erfassen. Ich muss den Text genau beobachten, die Textstruktur erkennen. Oft gibt es Schachtelsätze. Paulus schreibt lange, schwierig verständliche Schachtelsätze oft. Aber dann schaue ich genau rein. Was ist denn der Kern von dem Ganzen? Der Hauptgedanke, was ist der Nebengedanke, was ist ein Nebensatz und so weiter. Es gibt Begriffe, die verstehe ich vielleicht nicht auf den ersten Blick. Dann schaue ich nach, wo kommt denn das Wort noch vor? Ich schlage die Konkordanz auf, schaue die anderen Bibelstellen an, wie gebraucht Gott dieses Wort an andere Stellen. Vielleicht schlage ich noch irgendein Lexikon auf, das mir Hilfe ist, um das dann zu verstehen. Also, erfassen. Dann geht es ums Verstehen. Um was geht es denn hier? Was ist der Sinn? Was ist die Absicht? Und was bedeutet das für mich? Und dann wieder der dritte Schritt, das Anwenden. Ich muss es ja in meinem Leben anwenden, in meinem Leben umsetzen. Also auch studieren klingt schwierig, ist es nicht. Es geht einfach darum, Gottes Wort, sich mehr, ein bisschen mehr noch mit Gottes Wort zu beschäftigen, um es wirklich auch zu verstehen. Die nächste wichtige und hilfreiche Methode beim Umgang mit Gottes Wort ist das Auswendiglernen. Wir haben ja heute schon ein schönes Beispiel gesehen, sehr, sehr gut. Ich selber habe es erlebt und gemerkt in meinem Leben, wie kostbar ist es, wenn man Gottes Wort im Kopf hat. Man hat es immer dabei, ob man am Bushaltestelle steht und wartet, ob man im Auto sitzt und irgendwo hinfährt. Du hast dieses Wort dabei in deinem Kopf und plötzlich ist es da und du denkst darüber nach. Und plötzlich erinnert dich Gott an irgendwas Schönes oder er gebraucht es auch, um dir zu sagen, hoppla, pass mal auf an der Stelle. Du stehst gerade in Gefahr. Wie schön ist das? Auswendig lernen. Es ist sehr hilfreich, diese Verse auswendig zu lernen. Im Psalm 119, Vers 11 steht dieser Vers, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Was bedeutet verwahren? Das ist eigentlich ganz einfach. Verwahren heißt was sicher aufbewahren, an einem sicheren Ort aufbewahren, sorgfältig darauf aufpassen. Und das schreibt der Psalmist da. Er möchte Gottes Wort sicher und sorgfältig aufbewahren. Und den an welchem Ort? In seinem Herzen. Wie schön, das ist der beste Ort, um Gottes Wort aufzubewahren. Dort kann es wirken. Dort kann Gottes Wort seine Wirkung entfalten. Und der Psalmist schreibt auch, warum er das macht. Damit ich nicht gegen dich sündige. Sein Wunsch ist es, ein Leben mit Gott zu leben. Und deshalb verwahrt er Gottes Wort dort, wo es Wirkung entfalten kann, in seinem Herzen. Und darum geht es, Verse auswendig zu lernen. Es ist sehr hilfreich. Gott benutzt diese Verse, um uns zur rechten Zeit droht zu erinnern. Er möchte uns vor Sünde bewahren. Vor falschem Denken, vor falschem Reden, vor falschem Handeln. Gott gebraucht sein Wort, um unser Denken zu korrigieren. Um unser Herz zu formen, wo alles beginnt. Unser Herz ist der Ausgang unseres Lebens. Von da aus wird unser Leben bestimmt. Gottes Wort in uns fördert Wachstum im Glauben. Wir werden fest im Glauben. Na, hier wieder die Frage, ja, wie geht das jetzt ganz praktisch? Ganz einfach, denke ich mal, die Verse, die dich ohnehin schon begeistern in Gottes Wort, die du vielleicht orange markierst oder eine klare Aufforderung, rot, oder eine Eigenschaft Gottes, die schreib zum Beispiel auf eine kleine Karteikarte. Vorne Vers, hinten den Wortlaut. Kostet nicht viel, die Karteikarte kannst du immer dabei haben, der Hosentasche, kannst du schnell rausholen. Ah ja, stimmt, so geht's, innerlich vorsagen. Und du wirst mit der Zeit, wirst du es lernen, mehr und mehr. Du hast das immer dabei. Und man kann das noch weiterspinnen, das System. Man kann dann auch alte Verse wiederholen nach einem gewissen Schema. Ich zeige euch das mal kurz. Nur, dass ich es mal zeige. Ja, vielleicht kennt ihr das. Man kauft sich so eine Box, die hat verschiedene Unterteilungen. Die vorderste Box ist schmal und nach hinten werden die Fächer immer größer. Wenn du einen Vers kannst, dann steckst du ihn ins zweite Fach. Wenn das zweite Fach voll ist, dann holst du den Stapel raus und wiederholst für dich. Und die Verse, die du kannst, die wandern ins dritte Fach. Und es gibt immer welche, die man dann nicht mehr so genau kann, die wandern zurück ins erste Fach und werden dann wiederholt. Irgendwann ist das dritte Fach voll, du schnappst dir den Stapel, schaust es durch und so hast du wieder Verse, die du vielleicht vor ein, zwei, drei Wochen mal gelernt hast, plötzlich wieder da. Und wieder, ah, den kann ich, super, der kommt ins vierte Fach, oh, nicht so ganz gewusst, zurück zum Start, wieder in noch eins. Und so gehst du nach und nach durch, rollierend immer durch dieses System und hast mehr und mehr einen Schatz in der Box und auch in deinem Herzen von Gottes Wort. Sehr einfach, kostet kaum Geld und ist sehr, sehr praktisch. In unserer modernen Zeit gibt es dasselbe System natürlich auch in diverse Apps. Sehr praktisch. Also gibt viele verschiedene Systeme, die dieses Prinzip umsetzen. Eine App, die speziell auf Bibelverse zugeschnitten ist, ist diese App Remember Me, Bibellernsystem. Sehr praktisch, sehr einfach. Smartphone hat man ohnehin immer in der Hosentasche und damit hast du auch immer deine Verse dabei. Es geht nur noch ums Tun. Aber es ist ein großer Schatz und sehr, sehr schön, Verse auswendig zu lernen. Ja, kommen wir zum letzten Punkt, zum fünften. Es geht ums Nachsinnen. Was heißt Nachsinnen? Die ursprüngliche Bedeutung ist so viel wie Murmeln oder so vor sich her sagen. Es geht darum, dass ich über Gottes Wort mit mir selbst rede. Dass ich nachdenke über Gottes Wort. Dass ich mir Gedanken mache über die Bedeutung, über die Anwendung von Gottes Wort. Den Psalm 119, Vers 11 haben wir schon gehabt, aber der passt auch an dieser Stelle sehr, sehr gut. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Es geht also nicht einfach nur darum, dass diese Verse irgendwo in meinem Verstand sind, dass ich sie auswendig aufsagen kann, sondern es geht darum, dass dieses Wort in meinem Herzen ist. Dort, wo mein Denken ist, mein Planen, mein Entscheiden, meine Gefühle. Das Herz ist das Zentrum von meinem ganzen Sein. Und an der Stelle interessant ist, wenn man in diesem Bild bleibt, der Hand, der Daumen ist wichtig, um überhaupt irgendwas zu greifen können. Ich kann Gottes Wort rein durch Hören nicht so festhalten. Ich kann Gottes Wort auch durch Hören und Lesen noch nicht so wirklich im Griff haben. Ich kann Gottes Wort auch nicht durch Lesen, doch ein bisschen schon besser, studieren, hören im Griff haben. Noch stabiler wird es, wenn ich als auswendig lernen mit dazu nehme. Aber erst wirklich fest wird es, wenn der Daumen mit dabei ist. Dann habe ich Gottes Wort wirklich. Ich kann eine super Predigt hören, aber wenn ich nicht darüber nachdenke und die Predigt auf mein Leben anwende, dann war sie nutzlos. Ich kann in der Bibel lesen und studieren, aber wenn ich nicht darüber nachdenke und das Erkannte dann in meinem Leben anwende, dann war auch dies nutzlos für mich. Und ich kann viele Verse auswendig lernen, aber wenn das nicht in mein Herz rutscht und ich darüber nachdenke und das mein Reden und Handeln und Denken verändert, dann war auch das nutzlos. Also nachsinnen, darüber nachdenken, das ist entscheidend und wichtig für das Ganze. Ja, ich gebe zum Schluss. Gott spricht zu dir und zu mir durch sein Wort. Er gibt uns sein Wort, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Üben wir doch den rechten Umgang mit seinem Wort. Hören wir gut zu, was er uns sagen will. Lesen wir, was er für uns aufgeschrieben hat. Studieren wir, um seine Gedanken besser zu erkennen. Lernen wir sein Wort auswendig, um es in unseren Herzen zu verwahren. Und denken wir bei allem über sein Wort nach, damit es unser Denken, Reden und Handeln beeinflusst. Und so wird das wirksam, wozu Gott sein Wort gegeben hat, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Ich hoffe, die Tipps sind auch euch eine Hilfe, sind unsere Hilfe auf diesem Weg. Gott schenkt uns seinen Schatz und Umgang damit ist wichtig. Danke euch.